Hört Gottes Wort aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Eine alte Frau mit einer kleinen Rente erzählte mal jemanden voller Dankbarkeit. Sie habe irgendwo ihren fast neuen Regenschirm stehen lassen. Und sie sagte: Ja, ich habe ja nicht viel Geld und ausgerechnet mein neuer Regenschirm. Und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt und geschaut, dass ich den Regenschirm irgendwie finde. Aber nichts, nichts, es ging nichts. Sie hat ihn nicht gefunden mehr. Und dann hat sie gesagt: Dann habe ich mich an meinen himmlischen Vater gewendet und habe darum gebetet. Und ihr glaubt es nicht, ich habe meinen Schirm wieder bekommen. Ich habe es eigentlich selber fast gar nicht gedacht. Aber das hat Gott irgendwie gemacht, da habe ich meinen Schirm wieder gehabt. Eine andere Frau, die das hört, hat gesagt: Da hätte ja Gott viel zu tun, wenn er sich um alle vergessenen Regenschirme von allen alten Damen sich kümmern müsste. Wieso soll denn Gott sowas machen? Kümmert sich Gott um unsere Regenschirme oder nicht? Mit was kann ich zu Gott kommen? Womit kann ich zu Gott kommen? Natürlich darf die Sorge um unseren Regenschirm nicht die erste und wichtigste Sorge oder die einzigste Sorge sein. Das ist klar, das ist, denke ich, auch dieser Frau klar gewesen. Aber Gott kümmert sich sogar um Kleinigkeiten. Es gibt Menschen, die beten bloß ihre Wunschlisten herunter. Zuerst soll Gott kommen. Das haben wir in den vergangenen Sonntagen angeschaut mit diesen Bitten. Dein Reich, dein Wille, es geht um deinen Namen und so weiter. Als erstes geht es um Gott. Aber wir sehen hier, dass Jesus sagt: Bittet um das tägliche Brot, um alltägliche Sachen, betet auch darum. Das heißt, Gott lädt uns dazu ein, die einfachen Dinge, die uns im Alltag beschäftigen, dass wir die zu Gott bringen können. Und er weist die nicht irgendeinem Unterengel zu, wo er sagt: Ich als Chef habe damit nichts zu tun, weil das sind Kleinigkeiten, sondern wir dürfen Gott selber direkt mit diesen Kleinigkeiten belästigen. Alles nur Kleinigkeiten? Kümmert sich Gott um unsere Kleinigkeiten? Die Frage ist, woraus besteht denn eigentlich unser Leben? Unser Leben besteht doch zu 80-90% aus Kleinigkeiten. Das geht morgens schon los, wenn der Wecker schellt, wenn wir aufstehen. Der Kampf. Dann sagt: Okay, dann stehe ich halt auf. Der Kampf gegen die Müdigkeit. Die Sorgen: Was kommt heute wohl auf mich zu? Werde ich das schaffen? Bin ich überfordert? Die Sorgen vor der Schulaufgabe: Werde ich das heil irgendwie überstehen, dieses Schuljahr? Oder die Sorgen vor einem schwierigen Gespräch mit irgendeinem Geschäftspartner und so weiter. Unser Leben besteht aus vielen, vielen Kleinigkeiten, die uns aber beschäftigen. So ist unser Leben. Und das meiste, was uns zu schaffen macht, sind oft nicht die ganz, ganz großen Dinge, sondern oft unsere Kleinigkeiten in unserem Alltag. Klar wissen wir von den großen weltpolitischen Sachen, aber oft ist das, was uns besonders drückt, unsere Kleinigkeit im Alltag. Stell dir vor, Jesus hätte verboten, über diese Dinge mit Gott zu sprechen, dass er sagt: Die sind so gering, so unwichtig. Du darfst nur mit den ganz großen Dingen kommen, nämlich Gottes Reich, Gottes Wille, mit Auferstehung und so weiter. Und vielleicht noch mit den großen weltpolitischen Ereignissen, dass wir nur die vor Gott bringen dürften im Gebet. Was wäre dann? Da müssten wir quasi am Sonntag alle unsere Sorgen, alle unsere Probleme verstecken und dürften dann Besuch bei dem himmlischen Vater machen und ein fröhliches Gesicht aufsetzen. Und anschließend müssten wir wieder allein in unseren Alltag gehen, wo halt unsere Kleinigkeiten, unsere Sorgen auf uns warten. Wie schlimm wäre das, wenn wir merken würden, unser Glaube hat überhaupt nichts mit unserem Alltag zu tun. Dann wären wir wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Aber Gott ist anders. Er ist kein Feiertagsstiefvater, sondern er ist ein himmlischer Vater, der ein Herz für das hat, was uns bewegt, dem wir auch unsere Kleinigkeiten bringen dürfen. Er interessiert sich für die Kleinigkeiten deines Lebens. Viele Menschen können das ja nicht glauben. Dann braucht man bloß bei Jesus reinschauen, wie er sich um die Kleinigkeiten von Menschen gekümmert hat. Um die Traurigkeit einer Mutter, die gerade ihren Sohn verloren hat. Er kümmert sich um die Lähmung eines Gichtbrüchigen, der schwer krank war. Er kümmert sich sogar um die Müdigkeit der Jünger und sagt, ruht ein wenig aus, das tut euch gut. Er merkt, dass die Leute, die ihm dazuhören, einen knurrenden Magen haben. Und er kümmert sich um diese Kleinigkeit. Und er kümmert sich sogar um die Kleinigkeit, dass bei einer Hochzeit, wo er ist, der Wein ausgegangen ist. Jesus sieht die Kleinigkeiten und ihn berühren diese Kleinigkeiten. Und nicht nur von den Leuten damals, sondern auch bei uns. Gott sieht die Kleinigkeiten deines Alltags. Und nichts ist ihm zu klein. Gott ist eben anders als wir Menschen. Vielleicht hat mancher von euch das so erlebt in seiner Kindheit, dass du dich vielleicht irgendwo verletzt hast und du bist ins Wohnzimmer gegangen zu deinen Eltern. Der Vater saß da und hat die Zeitung gelesen. Die Mutter hat irgendwie irgendwas rumgekruschelt. Und du bist gekommen und sagst, hey, ich habe mich verletzt. Und der Vater, Zeitung runter und sagt, ist der Kopf noch dran? Dann wird es schon nicht so schlimm sein. Wenn ich sowas erlebt habe, dann denke ich ja, wenn es bei meinem Vater schon so war, dann kann ich erst recht zu dem himmlischen Vater, dem Herr der Herrlichkeit, da kann ich auf keinen Fall mit irgendwelchen Kleinigkeiten kommen. Aber Gott ist ganz anders als wir Menschen. Gott ist ganz anders. Warum interessiert sich Gott für unsere Kleinigkeiten? Weil manchmal Kleinigkeiten große Auswirkungen haben. Nämlich die Liebe des Judas zu 30 Silberstücken. Diese Kleinigkeit hat ihm seine Ewigkeit, seine Seligkeit gekostet. Er hat Jesus verraten wegen ein bisschen Geld. Oder Jesus erzählt mal, wo einer 5 Ochsen gekauft hat und so beschäftigt ist mit den 5 Ochsen, dass er sagt, ich kann nicht zu der Einladung kommen, ich bin da zwar eingeladen, ich weiß, aber ich kann zu diesem Fest nicht kommen. Und damit verliert er auch seine Ewigkeit. Und Jesus erzählt das, um uns klarzumachen, wie oft kümmern wir uns und sind so beschäftigt in unseren Kleinigkeiten, dass wir uns gar nicht von Gott einladen lassen, dass wir nie uns Gedanken machen, wozu bin ich denn eigentlich überhaupt hier und so weiter. Oder nehmen wir Esau für ein bisschen Essen, für Linsengericht. Weil er so Hunger hatte, verkauft er sein Erstgeburtsrecht. Er verkauft seinen Segen für eine Kleinigkeit. Es gibt viele Kleinigkeiten, die Menschen von dem Entscheidenden abhalten. Wie viele Kleinigkeiten bringen Menschen weg von Gott oder halten sie so gefangen in ihrem Leben, dass sie sich nie ernsthaft damit beschäftigen? Manchmal geht es auch langsam und schleichend, dass Kleinigkeiten uns so langsam allmählich von Gott wegbringen. Kleinigkeiten in unserem Leben. Und deswegen kümmert sich Gott um Kleinigkeiten, weil er sagt, Kleinigkeiten haben oft große Auswirkungen. Das Brot steht hier stellvertretend für alles, was wir zum Leben brauchen. Das ist viel mehr als Essen und Trinken. Luther hat in seiner Erklärung mal dazu geschrieben, alles, was zur Nahrung und Nötigen gehört, als Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, frommer Ehepartner, fromme Kinder, fromme Diener, fromme und getreue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Er macht eine ewig lange Auflistung und sagt, das sind die alltäglichen Dinge in unserem Leben, von denen wir auch leben. Es geht nicht nur ums Brot. Natürlich geht es auch ums Brot, aber das fasst viel mehr. Und das ist das, was Jesus hier an dieser Stelle meint. Ihr dürft nicht nur ums Brot bitten, sondern um das, was ihr im Leben braucht. Das ist das Erste. Es sind nicht nur Kleinigkeiten, sondern Gott kümmert sich um diese Dinge. Ein zweiter Punkt. In einem Menschenleben verspeist ein Mensch durchschnittlich wie viel Laib Brot? 5.192, habe ich geguckt. Angeblich. 5.192, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Jetzt können wir schauen, wie alt bin ich? Wie alt werde ich durchschnittlich noch? Wie viel Laib Brot brauche ich denn eigentlich noch? Dann könnte ich darum bitten, Herr, ich brauche noch so und so viel 100 Brot. Und die werde ich bei mir lagern. So sind wir Menschen, dass wir gern zumindest für die nächsten 10 Jahre vielleicht diesen Vorrat hätten. So sind wir Menschen gern, dass wir gern auf Vorrat bitten würden. Aber Jesus macht deutlich, ihr dürft für heute bitten. Für heute. Die Übersetzung dieses kleinen Satzes hat vielen seit Jahrtausenden Probleme bereitet. Luther übersetzt hier unser tägliches Brot. Der Ausdruck, der hier steht im griechischen Epousion, der kommt in der ganzen Bibel nur einmal vor. Und auch sonst in der griechischen Sprache ist es sehr selten. Und deswegen ist es so schwierig, das zu übersetzen. Deswegen haben manche den so übersetzt, das zum Dasein nötige Brot. Andere, das Brot für den betreffenden Tag. Und die meisten eben, das Brot für den folgenden Tag. Gib uns heute unser Brot für morgen, was wir für morgen, für den morgigen Tag brauchen. Damit ist die Tagesration gebraucht, gemeint, die am Vorabend für den nächsten Tag man bekommt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ist es ganz anders. Da ist es haben wollen, immer noch mehr. Wir uns geht es in Deutschland den meisten ja recht sehr gut. Aber wir wollen immer noch mehr und noch mehr haben. Diese Gier in unserer Gesellschaft, die da ist. Und Jesus hat mal das Gleichnis von dem reichen Kornbauer erzählt, der genau dieses selbe Denken hatte. Der dachte, ich brauche noch mehr, da geht noch mehr. Und er bringt es ein. Und zwei Dinge vergisst er über dieses mehr haben wollen. Zwei Dinge. Nämlich die Verbindung nach oben, dass in Gott gleichgültig ist. Er weiß, dass es ihn gibt, aber es interessiert ihn nicht. Und genauso leben viele Menschen heutzutage. Es interessiert sie nicht. Und der andere Mitmensch interessiert ihn auch nicht. Da hätte er abgeben können, seine Scheune war prallvoll, aber er denkt sich, Hauptsache, mir geht's gut. Und was sagt zu dem Gott? Er sagt, du Narr, noch heute werde ich deine Seele von dir fordern. Die hast du nämlich nur geliehen. Das ist uns Menschen gar nicht bewusst. Das ist unser Leben eigentlich nur geliehen ist, dass wir eines Tages es zurückgeben müssen. Und viele Menschen leben so. Und oder wie viele erfolgreiche Menschen leben, schreibt vielleicht Gott einmal drunter, du Narr. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Wo in unserer Welt super ausschaut. Erfolgreich, Pokale, Geld, Ansehen, Aussehen und so weiter. Aber Gott schreibt drunter, du Narr, was hast du mit deinem Leben gemacht? Du hast das Entscheidende vergessen. Du hast mich vergessen, du hast deine Mitmenschen vergessen. Ich hoffe, dass Gott unter unser Leben mal nicht drunter schreiben muss, du Narr. Die meisten Menschen, denen geht es bei uns so gut, dass sie nie sich Gedanken macht, wozu bin ich da, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn in diesem Leben, wie schaut es mit den anderen Menschen aus. Wir kreisen nur um uns selbst. Und manchmal ploppt diese Frage auf im Leben und dann spült der Alltag, Kleinigkeiten, diese Frage wieder weg und sie wird zugekleistert. Wie oft wollen wir auch die Sache, das Brot, ohne die Hand des Vaters. Wir beten bloß um diese Dinge und die Kleinigkeiten des Alltags, aber wir wollen gar nicht die Hand des Vaters, die uns das gibt. Deswegen gibt es so viele Kanarienvogelgebete. Kennst du die? Gib, 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 gib. Das sind Kanarienvogelgebete. Viele Gebete sind so von uns. Wir wollen einfach nur die Sache. Wenn wir die Hand des Vaters nicht dazu wollen, dann brauchen wir es nicht wundern, wenn diese Hand sich uns immer mehr entzieht. Der große, erhabene Gott ist sich nicht zu schade, sich um die Kleinigkeiten seiner Kinder zu kümmern. Aber der große, erhabene Gott ist sich zu schade, bloß ein Postbote zu sein, der austauschbar ist für die Dinge, die wir halt haben wollen. So ein Lieferant, der uns überhaupt nicht interessiert, sondern bloß das Päckchen soll kommen. Und das unterscheidet nämlich Kanarienvogelgebete, gib, 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 von denen, wo ich einfach meine Kleinigkeiten bei dem himmlischen Vater bringe. Das unterscheidet das. Warum? Es geht gar nicht um irgendwelche Formen, gar nicht um irgendwelche Arten, wie ich das formuliere, sondern es geht darum, um die Herzenseinstellung. Ist mir dieser Vater wertvoll? Ist er mir wichtig? Und den bitte ich halt, wie ein kleines Kind zum Vater kommt und sagt, ist kaputt, bitte mach, oder das fehlt mir, kannst du mir helfen? Das schaut im ersten Moment vielleicht auch so aus, wie so ein Kanarienvogelgebet. Aber es ist bei dem Vater, weil ich dieses Herz zu diesem Vater habe, der ist mir wert, der ist mir wertvoll. Das ist der entscheidende Unterschied. Und da ist sich Gott nicht zu schade. Und da sagt er, ihr dürft kommen, um alles dürft ihr bitten. Ich bin für euch da. aber behandelt mich nicht wie einen Lieferanten. Der Reformator Württembergs, Brenz, der wurde einmal um seines Glaubens willen verfolgt. Und er versteckte sich in einem Haus auf dem Boden hinter einem Holzstoß. Und 8 Tage lang suchten ihn die kaiserlichen Truppen. Aber sie fanden ihn nicht. Und jeden Tag kam ein Huhn und legte ein Ei bei ihm ab. Und ohne Gackern verschwand das Huhn wieder. Der Brenz, der hat gelernt, was es bedeutet, täglich, heute, um das täglich Brot, oder in dem Fall besser gesagt, um das täglich Ei zu beten, zu wissen, ich habe kein ganzes Regal voll für die ganze Woche, aber für heute. Gott versorgt mich für heute. Und wie schwer fällt uns Menschen das immer wieder, in dieser Abhängigkeit zu Gott zu leben. Wir wollen gern eben das ganze Regal voll haben. Wir wollen schon die ganze Straße unseres Lebens sehen, wo wir sagen, okay, da weiß ich, da geht's lang, dass wir eben die ganzen Laib Brot für den Rest unseres Lebens am besten hätten. Aber Jesus macht deutlich heute, warum? Wir sollen in dieser Verbindung, dieser Abhängigkeit zum Vater bleiben. Wir sollen diesen Vater nicht aus den Augen verlieren. Weil wenn ich das ganze Regal voll hätte, dann käme ich ja ganz leicht auf die Idee, dass ich sage, brauche ich jetzt den Vater noch? Ich habe genügend. Und genau das passiert in unserer Gesellschaft, dass wir denken, Gott brauche ich doch nicht. Ich kann alles selber managen. Ein Christ ist jemand, der Vertrauen zu diesem himmlischen Vater hat und der glaubt sich von Tag zu Tag bis in die Ewigkeit. Positive Folgen davon. Einmal, es ist klar, wenn es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann heißt es nicht, dass ich dafür nicht arbeiten muss. Das setzt in der Bibel, wird das automatisch vorausgesetzt, dass wir arbeiten sollen, dass wir gut sein sollen. Arbeiten und das Brot bekommen, beides ist eine Gabe Gottes. Und manchmal muss man auch darum beten, gib uns oder gib mir meine tägliche Arbeit. Es ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach, dass wir Arbeit haben. Arbeit und Brot sind Geschenke, die gar nicht so selbstverständlich sind. Aber diese Vaterunser-Bitte zeigt eigentlich, dass wir letztlich alle von der Hand in den Mund leben, nämlich von der Hand des himmlischen Vaters in den Mund. Wir wissen heute, es kann ganz schnell ja ganz anders werden. Dass die Wirtschaft zusammenbricht, Börsencrash gibt, dass durch Katastrophen, Unwetter auf einmal alles vielleicht ganz anders ist, durch Krieg, Terror oder sonst irgendwas, dass wir einen Verkehrsunfall erleiden oder sonst irgendeine schwere Krankheit bekommen und auf einmal unser Leben ganz anders ausschaut, dass wir vielleicht nicht mehr arbeiten können und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Dankbarkeit leben, dass diese Bitte uns zur Dankbarkeit führt, dass wir merken, ich habe einen himmlischen Vater, der sorgt für mich. Und deswegen auch ist es ja so wichtig, dass wir auch uns wieder erinnern, hey, ich bekomme das von Gott. Ich habe das zwar selber erarbeitet, ich habe dafür gearbeitet, für das Essen, aber ich bin dankbar, dass mein himmlischer Vater mir letztendlich das gibt. Das unterscheidet uns von den Tieren. Wenn die Futter bekommen, stürzen sie sich drauf und verschlingen das. Wir Menschen, wenn wir unser Essen bekommen, hingestellt bekommen, dann können wir einen Moment innehalten und Gott dafür danken und sagen, ja, ich bin dankbar, dass ich jeden Tag was zu essen habe. Danke, Vater. Da geht es nicht um einen christlichen Zwang oder dass das Essen so schlecht wird, dass man dafür beten muss, dass es einem nicht schadet oder irgendwie sowas. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ich einfach mich erinnere, ja, ich habe einen himmlischen Vater, der sorgt für mich. Ich habe dafür gearbeitet, ja, aber ich weiß letztendlich, wenn Gott nicht so gnädig wäre, auch zu vielen, die ihn nicht wollen, ist er trotzdem auch gnädig in dieser Welt. Aber dass ich mich daran erinnere, ich habe einen himmlischen Vater, deswegen sage ich Danke. Und deswegen geht es auch hier nicht um irgendwelche Formen. Ist es jetzt vorformuliert oder ist es Freigebete? Ist eigentlich Gott egal, sondern es geht ums Herz. Bin ich dankbar dafür, dass ich sage, ja, danke Vater, dass du mich versorgst. Das ist das eine. Das zweite ist Gelassenheit. Die alte Mutter schrieb mal an ihrem Sohn, dem Pastor Busch, dass sie nachts aufgewacht ist und auf einmal konnte sie nicht mehr schlafen vor lauter Sorgen. Sie hat daran gedacht, an ihre 8 Kinder, an ihre 8 Schwiegerkinder und ihre 36 Enkel. Ich meine, man kann manchmal schon Sorgen haben mit 2, 3, 4, 5 Kindern, 8 und 8 und 36. Kein Wunder, dass die Frau Sorgen hatte. Dann hat sie gesagt, ich habe Licht angemacht und ich habe meine Bibel rausgeholt und habe in der Bibel geblättert. Und dann bin ich auf einen Vers gestoßen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann hat sie die Bibel zugeklappt und hat gesagt, dann habe ich das gemacht. Ich habe geworfen. Ich habe meine Sorgen auf Gott geworfen. Sie hat gesagt, ich konnte ja sowieso nichts anders machen. Ich konnte nichts ändern an der Situation. Und es hätte auch nicht, wenn ich den ganzen Nacht gegrübelt hätte, das bloß noch schlechter gewesen. Ich habe meine Sorgen auf Gott geworfen. Und genau das sollen wir auch tun, dass wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen. Manchmal auch werfen und werfen und werfen, so lange, bis wir wirklich bei Gott sind. Früher gab es mal bei Kindern ein Spiel, wo zwei Bälle rumgegangen sind. Den einen Ball muss man behalten, das war der gute, und den anderen muss man schnell weiterwerfen. Und viele haben das durcheinander gebracht. Die haben den Ball, den man weiterwerfen sollte, behalten und den anderen weitergeworfen. Und wir Menschen machen das oft so im geistlichen Bereich auch, dass wir unsere Sorgen behalten und das Vertrauen zum himmlischen Vater wegwerfen. Und wir sollen es genau umgekehrt machen, dass wir unser Vertrauen zu dem himmlischen Vater behalten und unsere Sorgen auf ihn werfen, denn dort sind sie gut aufgehoben. Was ich machen kann, das soll ich machen, das ist ganz klar. Aber wenn ich merke, mehr kann ich nicht, außer mich noch Sorgen, dann werfe ich die Sorgen auf Gott. Und das schenkt Gelassenheit. Gott fragt uns immer wieder in der Bibel auch, warum sorgt ihr euch denn, wenn ich doch da bin? Warum sorgt ihr euch? Wenn ich mir bewusst mache, dass ich vieles gar nicht in meiner Hand habe, dann muss dieses Sorgengeist immer wieder weichen. Der kommt automatisch immer, den brauchen wir gar nicht einladen. Der kommt automatisch, der klopft immer wieder bei uns an. Aber wir können sagen, hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Ich habe nämlich jemanden, der hier bei mir ist, mein himmlischer Vater. Deswegen hast du hier nichts zu suchen. Kinder dürfen Vertrauen, restloses Vertrauen in ihren himmlischen Vater haben. Kinder, normalerweise machen sich keine Gedanken. Hat mein Vater morgen für mich was zu essen? Brot? Ist da was da? Die gehen davon selbstverständlich aus. Irgendwas werde ich morgen zu essen bekommen. Und so dürfen wir beim himmlischen Vater auch denken. Der wird für mich sorgen. Wie immer es ausschaut, auch wenn es ganz schlimm in meinem Leben ausschaut. Ich weiß, mein Vater ist da und der wird mich durchbringen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, gerade in den jetzigen Zeiten, wo viele Menschen aufgeschreckt sind, dass immer mehr dieses Sorgengeist in unsere Gesellschaft auch hineinkommt. Wie wird das sein? Manche kriegen die Panik vor Corona, andere kriegen Panik vor einem Monstersturm und was auch immer oder vor einem Börsencrash oder sonst was. Dass ich weiß, egal was passiert in meinem Leben, es ist nicht so, dass mich nichts treffen kann, aber ich weiß, mein himmlischer Vater, der ist da und sorgt für mich, wie immer es ausgeht. Deswegen gibt das eine Gelassenheit. Diese Bitte schenkt Dankbarkeit und Gelassenheit und noch ein drittes, sie schenkt Freiheit. Nämlich, wenn ich mir bewusst mache, alles, was ich bekomme in meinem Leben, das ist anvertraut, ist gut. In der Bibel heißt es nicht von Besitz, sondern von Pächtern und Treuhänder. Alles, was wir haben, sogar unser Leben, das ist geliehen, ausgeliehen für eine Zeit lang. Besitzer ist ein anderer. Und deswegen fordert uns Gott auf, treu im Kleinen und im Großen zu sein, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang haben. Nicht nach dem Motto, ja, das bin ich meinen Kindern schuldig oder der Menschheit oder irgend sonst jemand, sondern das bin ich eigentlich Gott schuldig. Das ist eine ganz andere Dimension. Dass wir in Verantwortung vor Gott leben mit dem, was wir haben, was uns anvertraut ist. Und das lässt uns nämlich dann auch wirklich um unser tägliches Brot beten. Ist uns klar, was wir da beten? Um unser tägliches Brot beten wir. Ich bete nicht um mein tägliches Brot. Und dann beten viele Leute um unser tägliches Brot. Jetzt, heute Morgen, beten viele auf der Welt um unser tägliches Brot, im Vater unser. Und was ist Gottes Antwort darauf? Er gibt uns tägliches Brot. Und dann, wem gehört es? Das ist die Frage. Wem gehört es das eigentlich? Und Gott sagt vielleicht, hey, ihr habt doch um unser tägliches Brot gebeten und jetzt wollt ihr es ganz allein für euch haben. Ich habe es doch für euch gegeben. Das heißt, wenn mir das bewusst wird, dann habe ich die Freiheit, zu sagen, das ist eigentlich gar nicht alles meins. Ich gebe ab. Ich bin so frei. Ich kann auch an die Menschen denken, denen es schlecht geht auf dieser Welt. Dass ich die nicht aus dem Auge verliere. Unser Brot kann nur geteilt werden. Sonst begehen wir eigentlich Betrug an Gott und am Nächsten. Noch ein letzter Gedanke. Das Brot des Lebens. Jesus weist in dieser Vater-Unser-Bitte um das tägliche Brot noch hinaus, als um das, was wir essen und dass wir unsere irdische Belange und die ganzen Dinge, die wir haben, sondern er nimmt das gleichzeitig als ein Zeichen, als Gleichnis, dass er sagt, es gibt noch etwas Wichtigeres, nämlich, dass er selber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Diesen inneren seelischen Durst. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Der geht nicht verloren, sondern der wird in Ewigkeit leben. Das ist das wahre Brot, das ihr wirklich braucht. Das andere, das könnt ihr euch selber noch irgendwo erkämpfen. Aber dieses Brot des Lebens, das kannst du nur geschenkt bekommen. Diesen anderen Hunger, der ist auch noch da. Der, nach Leben, nach Sinn, nach Erfüllung, nach Unvergänglichen, was, etwas, was bleibt. Und diesen Hunger bekommen wir nur bei Jesus Christus gestillt. Es ist ja ungeheuer wichtig im Augenblick in unserer Zeit, dass wir um die Lebensmittel, dass wir da schauen, wie wir für die Menschheit die Lebensmittel, dass in ausreichender Zahl vorhanden sind, dass wir sie gerecht verteilen und so weiter. Aber noch von viel größerer Bedeutung als die Frage nach den Lebensmitteln ist die Frage nach der Lebensmitte. Und wie viele Menschen haben diese Lebensmitte verloren und machen anders zu ihrer Lebensmitte? Und deswegen ist es so gut, sich daran zu erinnern, wenn ich mich nur an den Lebensmitteln orientiere, dann kommt immer diese Sorge um die Beschaffung, um die Erhaltung, um mein Leben, um meine Gesundheit und so weiter, weil ich diese Lebensmittel nicht habe. Wenn ich diese Lebensmittel habe, dann weiß ich, es kann mir eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wenn mir nämlich Schlimmes passiert, ich habe immer noch meinen himmlischen Vater. Der beschützt mich nicht immer vor allem, aber der geht mit mir hindurch und ich weiß, ich habe ein ewiges Ziel. Wer diese Lebensmitte nicht hat, der muss ohne sie leben. Und Jesus lädt ein, heute Morgen vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu, das zu der Lebensmitte zu machen, dass dieses Brot des Lebens uns erfüllt. Weil dann muss ich mich nicht krampfhaft mit anderen Dingen ausfüllen. Wie viele nehmen Dinge in ihre Mitte, um das auszufüllen, diese Leere? Urlaub, Geld, Beruf, Ansehen und so weiter. Zu ihm können wir kommen, so wie wir sind. Wenn wir merken, ich werde Gott ja gar nicht gerecht, ich kann ihm gar nicht gerecht werden. Und er lädt mich ein, dass ich ihm, zu ihm kommen darf, so wie ich bin. Nur dieses Brot, das Brot des Lebens, das macht satt. Und nur dieses Brot stillt unsere tiefe Sehnsucht. Wilhelm Busch hat mal erzählt, wie er vom Krieg, wo er 2 Jahre dort war, überraschend Urlaub bekommt. Und er fährt nach Hause mit dem Zug. Und er fährt ganz lang und er kommt nachts um 1 am Frankfurter Hauptbahnhof an. Keine Straßenbahn fährt mehr, deswegen macht er sich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Und als er endlich in die letzte Straße einbiegt, sieht er sein Haus 100 Meter davor. 2 Uhr nachts, keiner mehr wach. Aber wie es gewohnt ist, pfeift er, es war ein bisschen leise, damit er die Straße nicht aufhört, pfeift seinen Pfiff, den er immer gepfiffen hat, wenn er nach Hause gekommen ist. Aber er denkt nicht, dass ihn irgendjemand hört, weil es schläft ja jeder. Aber als er näher an das Haus rankommt, geht auf einmal das Licht an. Bevor er klingelt, steht seine Mutter unter der Tür und breitet die Arme auf und sagt, Wilhelm. Und er sagt, hey, ich war 2 Jahre nicht da, ich komme jetzt völlig überrascht. Woher weißt du das? Ich komme. Sagt, ich habe doch deinen Pfiff gehört. Und er geht ihm auf, dass er merkt, selbst wenn die Mutter schläft, ihr Herz schläft nicht, sondern sie hört immer noch sein Kind, ihr Kind. Und so einen himmlischen Vater haben wir. In der Bibel heißt es, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht, spricht Gott. Wenn schon eine Mutter den leisen nächtlichen Pfiff ihres Kindes hört, wie viel mehr hört unser himmlischer Vater, wenn wir zu ihm schreien, wenn wir zu ihm rufen. Und zu ihm können wir kommen mit unseren Kleinigkeiten, die uns plagen. Ihm dürfen wir alles sagen, was uns Sorgen bereitet und auch was uns Freude bereitet. Zu ihm können wir jederzeit kommen und sagen, was wir brauchen. So einen himmlischen Vater haben wir. Und das kann uns neu erfüllen mit Freude und Zuversicht und Gelassenheit geben, mit Dankbarkeit und auch die Freiheit, anderen abzugeben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.